Friede sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, hier und heute an diesem Ort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Kinder, die ihr auch drin seid. So manches Mal haben wir uns abgemüht und wir wollten es auch sehr gut machen und haben es auch sehr gut gemacht. Und dann hatten wir natürlich auch den Wunsch, dass wir von all dem, was wir gut machen, auch etwas abbekommen. Dann haben wir uns mit anderen verglichen, wollten dabei gut abschneiden. Gern waren wir vorn dabei und sind es auch jetzt. Wir haben getan, worauf wir Lust hatten, haben dabei Grenzen überschritten. Manchmal sind wir auch zu weit gegangen. Und es gab auch Scherben und verlorenes Vertrauen und Streit. Und manchmal sind Minenfelder geblieben und alle Minen sind auch noch gar nicht wieder ausgegraben und manche Schützengräben auch nicht wieder zugeschüttet. Das Verhältnis zu manchen früheren Freundinnen und Freunden und auch zu nahen Angehörigen ist dabei in Mitleidenschaft gezogen worden. Und bei alledem müssen wir uns sagen, ja, das haben wir gemacht. Nicht allein, aber eben auch wir. Mit unseren Händen. Es ist unser Händewerk. Nicht alles, was wir getan haben mit Worten und mit Werken, war gut. Mit diesen Händen haben wir es getan. Und mit diesen Füßen sind wir die Wege gegangen. Und mit diesen Ohren haben wir gehört und mit diesem Mund haben wir gesprochen. Und es gibt Momente, in denen gehen wir in uns und kehren bei uns ein und wir fragen uns, warum ist manches so geworden, wie es ist? Und kann es nicht anders sein? Kann es nicht noch einmal ganz anders sein? Und dann lesen wir in der Bibel, als sei sie ein Gartenbuch, das eine Frühlingswiese beschreibt. Und da lesen wir, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, kann es nicht so sein? Was wir hier hören, das haben nicht wir gemacht, sondern das hat ein anderer gemacht. Und er hat es wirklich gut gemacht. Es ist das Werk seiner Hände. Und das Werk seiner Hände, das legt er in unsere Hände, dass wir es nehmen dürfen. Er gibt uns, was er geschaffen hat, in unsere Hände, sein Wesen, sein Handeln und auch, wie er prägt. Alles das, was er gibt, ist Liebe. Wir dürfen diese Liebe so vielfältig erfahren, wie wir eine Blumenwiese sehen. Stellen wir uns einmal vor, wir spielen miteinander Karten. Ich habe hier ein Kartenspiel mit. Also jetzt nicht irgendeins, sondern ganz schönes. Sandmännchenquartett. Wenn wir als Kinder jetzt das Blatt aufnehmen, sagen wir, oh Mensch, ich habe das Sandmännchen. Alles Sandmännchen oder was? Ist auch alles vom Sandmännchen, aber es ist doch, wenn man es dann so näher anguckt, wie man das ja manchmal so macht beim Kartenspielen. Ne? Ein Sandmännchen mit Vieren hier. Dann sieht man, alles gehört zum Thema, aber es sind doch ganz verschiedene Sachen. Und so ist das auch bei diesem Thema. Alles ist Liebe, aber aufgefächert zeigt sich doch die Liebe von ganz verschiedenen Seiten, in ganz verschiedenen Facetten. Die ersten drei Begriffe dieses Verses aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und 23a, heißen: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Das machen wir gleich nochmal weiter. Zweite Reihe. Die zweiten drei Begriffe sind Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und die dritten drei sind, da waren Treffer dabei, und die dritten drei sind Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Okay, wir wollen das, vielleicht erreichen wir es, dass wir am Ende alle diesen Vers sogar auswendig können. Mal gucken. Gott liebt uns, dich und mich, durch seinen Sohn. Und das hat er seinem Sohn schon mal so zugesagt bei der Taufe. Er hat zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und auf dem Berg der Verklärung sagt er über den Sohn, dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus predigt die Liebe und er lebt die Liebe. Und das merken wir auch in seinen Gebeten, wenn er zum Beispiel predigt, liebt eure Feinde und betet, die euch verfolgen. Das ist das, was er sagt, aber was er auch lebt. Am Kreuz hängend, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Liebe ist zu einer Initialzündung geworden, auch für uns. Wir haben es ja manchmal auch schon ohne seine Liebe versucht, aber wir müssen uns eingestehen, dass das stimmt, was wir vorhin gelesen haben. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir können schon manches tun, aber das wird dann oft nichts. Aber mit ihm alles. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Da sagt er zum Beispiel über einer Frau, die gerade sehr verschwenderisch ihre Liebe gezeigt hat, ihre Sünden sind ihr vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Diese Frau hat die Liebe Gottes erfahren und darum muss sie einfach lieben. Also wer geliebt worden ist, der liebt auch. Die Liebe entsteht ja nicht aus sich selbst. Vielleicht darum, weil ein anderer einen so ganz liebevoll ansieht. Wir kennen ja manchmal so einen Blick, wenn wir den so auf uns gerichtet sehen, dann fühlen wir uns geliebt und dann sind wir auch sehr bereit zu lieben. Aber nach diesem Muster oder auch aus dem Muster, wir strengen uns ganz doll an, jemanden zu lieben, sind wir immer so auf Batteriebetrieb. Und was uns eigentlich durch die Stelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 gesagt wird, ist, dass wir an dieser Quelle bleiben sollen, in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Andere vielleicht, wir auf jeden Fall nicht. Der zweite Begriff, der auftaucht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, ist Freude, danke. Auch die Freude gehört zum Wesen Gottes, eine wesentliche Wesensäußerung Gottes. Wo Gott ist, da ist einfach Freude. Da wird Jesus geboren, da kommt der Engel und sagt den Hirten, ich verkündige euch große Freude. Da wird ein Vollzugsbeamter, der gerade Paulus und Silas, hatten wir kürzlich auch als Text hier, in Gewahrsam genommen hat, besonders verwahrt hat, in Klammern gequält hat, der wird von Gott bekehrt. Und er und seine ganze Familie nahm Jesus an mit großer Freude. Oder da ist der Kämmerer unterwegs und er versteht da eine Stelle nicht aus dem Propheten Jesaja, hat also offenbar schon eine ganze Menge daraus gelesen, auch diese Stelle, wo steht, fürwahr, er war von Gott geschlagen und geplagt, er war durchbohrt um unserer Sünde willen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Von wem gilt das? Und der es ihm erklärt, Philippus sagt, von Jesus. Er nimmt Jesus an, lässt sich taufen und zieht seinen Weg mit Freude. Oder da steht Jesus unter dem Baum des Zolleinnehmers Zachäus, also der hockt da oben und Jesus sagt, komm runter, ich will in dein Haus. Und er nahm ihn auf mit Freude. Das ist eine schöne Gleichung. Der Theologe Karl Barth aus Basel hat mal gesagt, 1. Korintherbrief kann man gut lesen, was da steht über die Liebe, kann man immer Jesus einsetzen, also Jesus ist gleich Liebe. Und aus dieser Stelle können wir sagen, alles was hinter Liebe steht, Liebe, ist gleichzeitig auch Apposition zu Liebe, ist also ein Teilbereich von Liebe, heißt die Gleichung, Jesus ist gleich Liebe, ist gleich Freude. Und wenn Jesus sagt, ich will dein Haus einkehren, dann heißt das, die Freude will in dein Haus einkehren. Also er nahm die Freude in sein Haus auf. Das Wesen Gottes. Und diese Freude will von uns auch nicht weichen. Paulus sagt, es ist egal, was kommt. Es kann ganz böse ausgehen. Es kann sein, dass ich hingerichtet werde, aber es kann auch sein, dass ich freigelassen werde. Aber es wäre für mich immer ein Grund der Freude. Und er schreibt im Römerbrief, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und so können Menschen auch unter recht widrigen Umständen sich immer noch an Jesus freuen, selbst wenn sie krank sind oder wenn ein dickes Problem da ist, dass sie eine Freude haben in Jesus, trotz des Leides. Und das lasst uns mal singen, 2 Strophen aus dem Lied 393, In dir ist Freude in allem Leide, 393. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Was ist Friede? In der Geschichte oft die Zeit zwischen zwei Kriegen. Aber es ist auch die Ordnung in einem Gemeinwesen, wie in einer Familie. Der Friede erfuhr im Laufe der Geschichte eine Verständniserweiterung. Dazu gehört Wohlsein und Gesundheit, Glück, Eintracht und Vertrauen. Shalom eben. Von Jesus ist gesagt, dass er der Friede in Person ist. Christus ist unser Friede. Er machte Frieden durch sein Blut am Kreuz. Kolosserbrief, Kapitel 1. Wie kann der Friede bei uns werden? Auf jeden Fall nicht so, dass wir ihn machen müssen, sondern es steht in der Bibel, wir sollen ihn bewahren, aufheben und bewahren. Und doch ist der Friede auch auf Hoffnung hin angelegt, dass wir ihn erhoffen dort, wo er nicht ist. Und dass wir, wo immer wir können, ihn zu anderen hinbringen. Ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Liebe, Freude und Friede, das ist das Wesen Gottes. Die zweiten drei Begriffe behandeln das Handeln Gottes, nämlich in Geduld, Freundlichkeit und Güte. Die Geduld. Im Hohen Lied der Liebe, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 4, beginnt der Absatz, die Liebe ist langmütig oder auch anders übersetzt, die Liebe ist geduldig. Geduldig muss zum Beispiel ein Mensch sein, der ein Instrument übt. Der muss mit sich selbst geduldig sein. Die Bläser spielen alle so gut, die werden sich daran nicht mehr so richtig erinnern können. Sie müssen zwar üben, aber es ist ein Genuss, wenn man neben ihnen wohnt. Aber nun stellen wir uns mal vor, man muss nicht mit sich selber geduldig werden, sondern sagen wir mal, ich würde anfangen zu blasen. Und ich wohne in einem Neubauhaus, Neubaublock, und habe einen Nachbarn. Und der muss jetzt geduldig sein. weil ich das immer und immer wieder nicht hinkriege. Die Geduld, die hier gemeint ist, im Galaterbrief Kapitel 5, ist nicht die Geduld, die man mit sich selber haben muss, sondern die Geduld, die man mit anderen haben kann, darf, muss. Und dann passiert ja oft, dass man diese Geduld nicht hat und dann entsteht das Gegenteil von Geduld. Rein sprachlich ist das ja schnell gemacht, dass man sagt, das Gegenteil von Geduld ist Ungeduld. Aber das Gegenteil von Geduld ist Zorn. Das Gegenteil von Geduld ist, dass mir der Kragen platzt und dass der Zorn so ausbricht und hochgespielt wird. Wenn mir jemand beim Fußball einen Ball zuspielen würde und so ungelenk wie ich bin, würde wahrscheinlich ich den Ball nicht ins Tor schießen, so schön flach rein, sondern der würde irgendwie so hoch nach oben fliegen. Man muss einen Ball ja auch annehmen können. Und wenn man ihn gut annehmen kann und weiterspielen kann, dann sagt man, man hält den Ball flach. Und das sollten wir beim Zorn mit Gottes Hilfe durchaus tun. Geduld haben heißt, den Zorn wie den Ball flach zu halten und nicht hoch zu spielen. Nicht etwas hoch zu spielen, sondern die Sache flach zu halten. Die Sache mit dem Zorn. Das ist Geduld. Von Gott heißt es, Gott ist barmherzig und gnädig, er ist geduldig und von großer Güte. Und das können Menschen mitunter gar nicht ab, dass Gott so geduldig ist. Wir haben das heute auch in der Morgenandacht hier nebenan gehört, von der Geduld Gottes. Und ich denke so an den Propheten Jona, der sich über Gottes Geduld richtig geärgert hat. Der ist richtig zornig geworden, weil Gott so geduldig ist. Dabei profitieren wir alle von der Geduld Gottes. Und wir profitieren auch alle von der Geduld, die wir miteinander haben. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das nächste ist Freundlichkeit. Wo kommt sie vor? Wenn wir elektronische Post schreiben, dann kommt sie insofern vor, dass wir vielleicht ab und zu mal hinter einen Satz ein Smiley machen und wollen damit sagen, freundlich, das ist freundlich gemeint, versteh es nicht falsch. Oder wir schreiben einen Brief und schreiben unter den Brief mit freundlichen Grüßen. Aber dazu kommt es ja heutzutage gar nicht mehr. Wer schreibt so einen langen Brief, dass er noch sich erlaubt, hinten noch freundliche Grüße zu schreiben? Vielleicht noch gerade FG oder so. Das ist nicht eine antrainierte Sache, so wie vielleicht jemand, der Staubsauger verkauft und muss die unbedingt an die Frau bringen, sondern Freundlichkeit ist eine Frucht der Liebe, die sich wirklich erbarmt und mitfühlt. Dieser Begriff kann auch für Dingliches verwendet werden, zum Beispiel für Wein. Dann heißt der Wein nicht, das ist ein freundlicher Wein, sondern es ist ein Wein, der ist mild. Und da steht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Also wir sehen noch, das ist ein gutes Thema, vielleicht für eine Seniorenstunde. Alter hat Verheißung. Es gibt Tatsache eine Milde unter den Älteren, mitunter. Die sogenannte Alterslindigkeit. Ein Mensch wird als freundlich empfunden, wenn er sich gegen einen anderen als mild erweist. Und Gott ist das alle Male nachgesagt, dass Gott mild ist, freundlich ist. Und gerade da, wo man ihm stark zusetzt, nämlich Jesus auf dem Weg ans Kreuz und am Kreuz, wo wir gegenüber Gott und Menschen grob unfreundlich geworden sind, ist Gott immer noch freundlich. Gott ist und bleibt freundlich. Aber diese Freundlichkeit Gottes kann uns ja gerade dann erschrecken, wenn wir merken, wir sind ja so gerade mal so dermaßen unfreundlich, dass wir sagen, wenn Gott so freundlich ist, warum bin ich es eigentlich nicht? Er erreicht mit seiner Freundlichkeit sein Ziel, nämlich, dass wir uns zu ihm hinkehren. Das verdanken wir seiner Freundlichkeit. Die Freundlichkeit ist eine sehr offensichtliche Frucht. Sie ist die Mitte in der Kette dieser Begriffe, unter diesen neuen Begriffen der fünfte, so wie unsere Nase so mitten im Gesicht ist und auch hervorsticht, so sticht die Freundlichkeit auch hervor. Und wenn wir zum Beispiel überlegen, womit wir werben, welches Plakat wir vor die Tür hängen, mit welchem Spruch wir werben, am allermeisten werben wir mit Freundlichkeit, mehr als mit Worten. Ein besseres Aushängeschild gibt es eigentlich nicht für Gottes Sache. Der nächste Begriff ist die Güte. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? Und sie macht so den entscheidenden Unterschied zwischen Gott und uns. Ein höchst anständiger junger Mann, der gerne alles richtig gemacht hat, kommt zu Jesus und sagt: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt ihm: Du, niemand ist gut außer Gott. Auch wir nicht, wenn wir uns noch so anstrengen. Vielleicht hinterfragen wir ja auch die Güte Gottes, so wie Nathanael, der erstmal nur gefragt hat: Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Er könnte genauso gut gefragt haben: Was kann denn von Gott Gutes kommen? Und wenn wir uns über Gott unterhalten, dann ist der erste Vorwurf meistens der: Also wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er. Was kann von Gott Gutes kommen? Aber Philippus sagt: Komm und sieh es. Sagt er zu dem, der gerade sagt: Was kann da Gutes kommen? Komm und sieh es. Wir müssen uns für die Güte Gottes gegenseitig die Augen öffnen. Vielleicht ist das mit den Jahreslosungen ja so eine Möglichkeit, dass wir ab und zu mal Gutes über Gott sagen. Und dass wir die Einzigartigkeit Gottes ruhig mal auf den Leuchter stellen, der ist ja bei uns ja flach, die Kerze hoch, aber dass die Güte Gottes im Raum zu sehen ist und zu spüren ist. Dass wir uns nicht das mitteilen, was so mies gerade gelaufen ist, sondern die Güte Gottes. Paulus schreibt: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns eine Strophe von der Güte Gottes singen aus dem Liederbuch, die Nummer 66, Die Güte des Herrn hat kein Ende. Groß ist deine Treue, und da sind wir auch beim siebten Begriff. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden. Das ist das Wesen Gottes. Geduld, Freundlichkeit und Güte, das ist das Handeln Gottes. Und jetzt, wie Gott auch prägt, nämlich zum Beispiel in der Treue. Das Wort ist relativ selten. Aber er wünscht sich das nicht trotzdem, Treue, dass ein anderer Mensch zu ihm treu ist. Das Gegenstück dazu ist das Vertrauen. Wie schön, wenn wir einander vertrauen können. Stellen wir uns mal vor, wir gehen aus dem Haus und fragen uns, ob wir alles haben. Portemonnaie, Schlüssel, Taschentuch. Handy, Brille, Hörgerät, Zähne, genau. Alles dabei. Nichts vergessen. Aber nun stellt euch vor, wir gehen aus dem Haus und eine Sache haben wir doch vergessen. Wir haben die Treue nicht mitgenommen. Kaum sind wir aus dem Haus, haben wir sie nicht dabei. Mir ging es neulich so, da hatten wir ein Ehejubiläum in einer Kirche hier in der Nachbarschaft, und das Jubiläumspaar bekam von den Enkelkindern nach jedem hier genannten Begriff aus einem Eimer eine Rose in die Vase, die vor ihnen stand. Wir waren beim letzten Begriff angekommen und hatten noch zwei Rosen da drin stehen, und ich dachte, irgendwas haben wir jetzt vergessen. Wir sind die Begriffe nochmal durchgegangen: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue haben wir vergessen. Muss man sich mal vorstellen. Ein Ehejubiläum und man hat die Treue vergessen. Beides, Treue und Vertrauen, ist verbunden mit einer Rieseninvestition. Aber beides ist auch verbunden mit einer Riesenrendite. Da kann Liebe gedeihen, wo Treue da ist und Vertrauen. An die Treue erinnert zu werden, weckt oft Sehnsucht. Und an die Untreue erinnert zu werden, ein schlechtes Gewissen. Aber sehen wir auf Gott, was ist er? Er ist treu, einfach treu. Und was kann er? Er kann Untreue vergeben. Im 2. Timotheusbrief lesen wir, sind wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also Treue, auch wenn der Begriff relativ unmodern geworden ist, Treue ist nicht langweilig, nicht unmodern, er ist einfach lebensnotwendig. Paulus schreibt darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, ich sage mal gerade in diesem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also Schlüssel vergessen ist schon Mist, ich bin schon mal mit der Leiter ins eigene Haus eingestiegen. Das ist nicht schön, aber Treue vergessen. Aber Gott ist treu und er vergibt Untreue. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Jetzt kommt Sanftmut. Auch nochmal ein altes Wort, Sanftmut, nicht so ganz geläufig unter uns. Ich hatte im Duden auch mal nachgegucken müssen, ob heißt das eigentlich die Sanftmut oder der Sanftmut? Wer ist für die? Wer ist für der? Ich dachte nur, weil es auf Mut rausläuft, heißt doch der Mut. Aber trotzdem, ihr habt recht, steht richtig da, die Sanftmut. Kennt euch aus. Oftmals beugt man sich unter die Macht anderer Menschen. Wer sanftmütig ist, ist bereit, sich zu beugen und auch verwundbar zu machen. Aber ein sanftmütiger Mensch begegnet seinem Gegenüber immer sehr rücksichtsvoll, freundlich. Er ist nicht wild, nicht gereizt, nicht aufbrausend, nicht hart. Kein Mensch, der sich selber so ganz wichtig nimmt, der andere vielleicht deswegen hasst, weil er sich gekränkt fühlt. Und vielleicht merken wir, vielleicht merkst du gerade, das ist meine Stärke. Ich bin ja sanftmütig. Wer hat es gemerkt? Danke, wir haben sanftmütig. Tun wir uns ein bisschen schwer manchmal. Der Sanftmütige ist milde und rücksichtsvoll, nachsichtig, besänftigend. Er hat die Eigenschaft eines Freundes. Und stellen wir uns mal vor, wir sind verheiratet, haben Ehepartner und haben einen Freund oder eine Freundin. Aber nicht außerhalb, sondern in dem Partner. Dass also in der Partnerschaft eine Freundschaft gepflegt wird. In dieser Weise, eine sanftmütige Art und Weise miteinander umzugehen. Da fragen wir uns natürlich manchmal, wie passt denn sowas zusammen, wenn man zum Beispiel auch Dinge regeln muss und so. Wie ist das für einen Manager? Kann ein Manager sanftmütig sein? Der muss doch führen. Wisst ihr, wer der sanftmütigste Mensch im Alten Testament gewesen ist? Mose. Hier sind die Bibelkenner in der ersten Reihe. Mose steht gleich da, 4. Buch Mose, Kapitel 12. Mose war der sanftmütigste Mensch. Das war der nicht immer. Das hat er erst bei seinem Schwiegervater Jethro gelernt, als er 40 Jahre lang die Schafe gehütet hat. Früher war der auch aufbrausend. Und wer ist der sanftmütigste im Neuen Testament? Jesus, klar. Jesus kommt da auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten, sagt seinem Bodyguard Petrus, steckt den Schwert wieder ein. Jesus wirbt für Sanftmut mit Sanftmut. Und er sagt, nehmt mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Rein menschlich haben wir den Eindruck, wer sich durchsetzen kann, hat gewonnen. Aber Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Land gehören. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da sind wir am Ende. Da sind wir auch bei uns. In dem Wort Selbstbeherrschung steckt das Wort Herrschen drin. Und die Frage ist, wer soll denn bei der Selbstbeherrschung herrschen? Wie das Wort sagt. Wir selbst sollen herrschen. Und über wen sollen wir herrschen? Auch über uns selber. Das ist ein Ding, ja. Also meistens kämpft man ja mit einem anderen. Ein Box mit dem anderen, aber nicht gegen sich selbst. Da fehlt irgendwie so der Praxisbezug. Aber wir wissen aus manchen Etappen unseres Lebens, wo es um Liebe ging, dass wir bereit waren, uns selber mächtig zu beherrschen. Vielleicht in der Partnerfindung, was haben wir da auf uns genommen an fehlendem Schlaf und an Bequemlichkeit und an vorher geübter Sparsamkeit. Das ist ein freiwilliger Vorgang, Selbstbeherrschung. Aber er zielt auf ein Ziel hin. Und insofern ist dass der Begriff am Ende dasteht, gar nicht mal so schlecht. Denn das alles, was wir so von Gott hören, was Gott tut, das Wesen Gottes, das Handeln Gottes, wie Gott prägt, es soll ja bei uns ankommen und dass wir es dann letztlich auch ihm ähnlich tun, hängt auch damit zusammen, dass wir uns selbst beherrschen. Paulus schreibt, ich laufe nicht aufs Ungewisse, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Eine Aussage des Textes ist für mich, über allem, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe. Und der andere, dass Gott ja über Jesus sagt, dies ist mein lieber Sohn, was er sagt, das tut. Oder auf ihn sollt ihr hören. Also es gilt uns, das Wesen Gottes, wir sind davon Beschenkte, aber wir sind auch Animierte, das in mancher Weise doch Gott nachzumachen, weil er es in unsere Hände legt und uns die Möglichkeit gibt, es ihm nachzumachen. Amen.